Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Videobranche, Quatsch, Medienbranche, mein Gott, ich wollte gerade, das kläre ich gleich auf. Jedenfalls, ich spreche jeden Sonntag mit Menschen, die irgendwas mit Spielen und oder Medien zu tun haben. Und heute habe ich zu Gast einen jungen Mann, den ich schon seit geraumer Zeit im Internet verfolge, und zwar als Redakteur und Moderator bei Rocket Beans TV. Gäste oder Menschen, die bei diesem Unternehmen arbeiten, waren in der Vergangenheit ja schon da. Und Valentin reiht sich in diese Reihe ein, ist dort schon seit mittlerweile 3 Jahren. Als Moderator vor der Kamera zu sehen, als Redakteur hinter der Kamera, und ich habe ihn dort immer als einen sehr sympathischen Typen wahrgenommen und habe mir dann gedacht, Mensch, den würde ich einfach mal gerne einladen und mal so horchen, wie er eigentlich an diesen Job gekommen ist. Das heißt, er war von vornherein für mich schon ein spannender Gesprächspartner, ein sympathischer Gesprächspartner. Dann aber stellte sich heraus, dass ich noch ein weiteres Thema auf unsere gemeinsame Themenliste gesellen sollte, und zwar das Thema Depressionen. Valentin hat im November letzten Jahres sich eine Auszeit genommen von der Arbeit wegen einer depressiven Episode. Er hat sich die Zeit genommen, mit sich selbst zu beschäftigen, Therapie in Angriff zu nehmen ein weiteres Mal und sich mit seinen Symptomen auseinanderzusetzen. Er hat dann Monate später, nachdem er wieder zu seiner Arbeit zurückgekehrt ist, jetzt Anfang des Jahres, eine Reihe von Tweets geschrieben und dann ganz offen über Depressionen gesprochen, seine Erfahrungen damit und warum er sich diese Auszeit eben auch genommen hat. Und das fand ich so toll von ihm und auch auf eine gewisse Weise so mutig, dass ich mir gedacht habe, das möchte ich auch unbedingt mit ihm besprechen und mal erfahren, wie es denn hinter den Tweets in seinem Kopf so aussah in dieser Zeit. Das heißt, an dieser Stelle damit auch indirekt und jetzt auch direkt eine kleine Vorwarnung: Wir werden auch über dieses Thema sprechen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, manchmal hat man keinen Bock auf solche Themen, deswegen möchte ich euch die Gelegenheit geben, diese Folge zu überspringen oder für später aufzuheben, wenn euch dieses Thema gerade nicht richtig gut in der Magengegend liegt. So, jetzt muss ich noch lösen, warum ich mich jetzt hier am Anfang so versprochen habe bei diesem Satz, den ich ja eigentlich schon auswendig kann. Kann ich euch verraten, ich war nicht im Geiste schon bei einem Thema, von dem ich euch auch gerne erzählen wollte, bevor es jetzt mit dieser Folge hier losgeht. Und zwar ist das jetzt wieder die erste Folge gewesen, die ich aufgenommen habe für Okay Cool trifft nach meinem Urlaub in Dänemark. Ich möchte das hier einfach einmal ausgesprochen haben, wie toll das war, wie schön das war, und auch für die Zukunft, Dom, quasi in MP3-Format festmeißeln, dass ich im Urlaub war und es wirklich toll war, lieber Zukunftsdom. Wenn du also, lieber Zukunftsdom, in Zukunft irgendwann mal denken solltest, ach was, Urlaub brauche ich nicht, dann sei dir sicher, wenn du mal wieder die Folge anhörst mit Valentin Herre zu Gast, doch, Urlaub ist toll, Urlaub ist wichtig, erst recht, wenn er so erholsam ist, wie meiner war. Ich war an der Nordküste Dänemarks, habe im Grunde den ganzen Tag damit verbracht, entweder am Strand entlang zu spazieren und Wellen zu beobachten oder am Strand entlang zu spazieren, Wellen zu beobachten und am Abend noch ein Buch zu lesen. Es war der absolute Knaller. Ich kann es euch da draußen auch nur empfehlen. Nordküste Dänemark, Off-Season, muah, toll. Toll, apropos, um damit nochmal zu unserem Gespräch zurückzukommen, zu meinem Gespräch mit Valentin Herre. Toll war auch genau dieses, denn es ging ganz anders los als gedacht. Ursprünglich hatten wir einen anderen Aufnahmetermin vereinbart. Darüber werden wir auch in der Aufnahme sprechen. Da ging es mir aber so scheiße. War einfach einer von diesen doofen Tagen, dass ich ihn gebeten habe, einen neuen Termin auszumachen mit mir. Haben wir dann auch getan. Und dann landete dieser neue Aufnahmetag am ausgerechnet 1. April. Deswegen steigen wir auch quasi tagesaktuell, wie dieses Format einfach ist, mit einem April, ja, nicht April-Scherz, aber mit einer, ich sag mal, April-Referenz ein. Und dann geht's einfach so munter los. Kleine Überlänge hat diese Folge, ist aber, denke ich, nicht schlimm. Keiner wird sich hier beschweren. Und wenn doch, dann schreibt mir eine Mail, wenn ihr es für nötig haltet. kleine Überlänge, weil, wie schon angesprochen, das große Thema rund um Depressionen und mentale Erkrankungen ist eines, dem ich auch gebührend Platz einräumen wollte und dann nicht einfach das Gespräch beenden wollte, nur weil wir über diese irgendwann mal für mich grob festgelegte 1-Stunden-Marke geknattert sind. So, Und damit würde ich sagen, viel Spaß mit dieser Folge, die in Gänze, wenn man sie mal als Ganzes nimmt, durchaus positiv durch und durch getönt ist, auch trotz der etwas schwereren Themen. Das heißt, ich hoffe, dass euch diese Folge nicht irgendwie hinunterziehen, sondern im Gegenteil aufrichten wird. Und wenn es doch irgendetwas gibt, mit dem man euch helfen kann rund um das Thema Depression, dann möchte ich an dieser Stelle noch einmal eine Telefonnummer nennen, die tatsächlich genau für solche Gelegenheiten gedacht ist. Und zwar ist das die Telefonnummer der Deutschen Depressionshilfe. Die lautet wie folgt: 0800 33 44 533. Da kann man anrufen, Montag, Dienstag und Donnerstags von 13 bis 17 Uhr und am Mittwoch und Freitag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Da melden sich Menschen am anderen Ende des Apparats, haben offene Ohren und können einem weiterhelfen, wenn man Fragen hat, die sich rund um Depressionen, Suche nach einem Therapieplatz und so weiter drehen. So, das soll euch nochmal ans Herz gelegen, fühlt euch gedrückt und jetzt würde ich sagen, Bühne frei für dieses Gespräch zwischen mir und Valentin Herre. So, da muss ich nochmal unterbrechen. Mir ist nämlich nur eine Sache tatsächlich eingefallen, die ich noch kurz erwähnen sollte. Und zwar, ihr werdet euch vielleicht gefragt haben, warum sieht denn unter Umständen das Teaserbild ein wenig anders aus als sonst? Normalerweise habe ich ja immer wunderschöne Fotografien von meinen Gästen eingesammelt, die ich dann stolz im Teaserbild präsentiere. Aber der liebe Valentin hat zum Zeitpunkt des Schnitts hier immer noch nicht geschafft, aber er hatte auch wenig Zeit zu sein, Entschuldigung, mir ein Bild von ihm zu schicken. Und deswegen, weil ich noch nichts von ihm gehört habe, habe ich einfach mal improvisiert und 12,5 Stunden investiert, um ein Bild von ihm abzuzeichnen, das jetzt erstmal der Platzhalter sein wird, bis er mir ein Bild nachliefern kann. Wie gesagt, das ist eigentlich auch nicht sein Fehler. Er hatte wenig Zeit, ein Bild beizuschaffen. Aber jetzt musste ich ja irgendwas reinsetzen. Deswegen, wenn ihr noch die Zeichnung seht, dann für euch jetzt die Enthüllung. Nein, es ist keine Fotografie, auch wenn es so aussieht. Es ist tatsächlich eine Skizze, angefertigt mit Paint und wackeliger rechter Maushand. Wenn ihr das Foto seht, dann könnt ihr euch sicher sein hingegen, dass Valentin mittlerweile seine Pflicht erfüllt und mir eine Fotografie seiner selbst hat zukommen lassen. So, nun aber, viel Spaß. Gemerkt, das ist einfach so viel einfacher, wenn man das Vorfeld erledigt und dann hat man diese riesengroße Frage schon weg. Und guck mal, jetzt stell dir mal vor, wie doof das jetzt wäre, wenn ich jetzt im Anschluss noch gesagt hätte, April, April.
Oh ja.
Weißt du, wie nervig das gewesen wäre? Mir fällt es jetzt in diesem Moment auf, wir nehmen am 1. April auf. Wurdest du heute schon reingelegt? Bist du schon, wie sagt man denn, also gibt es so ein Wort, was man am 1. April sagt, wenn man reingelegt wurde?
Ja, gute Frage.
Appelliert?
Ja, irgendwie in den April geholt. Ich weiß es nicht.
In bestimmt den April irgendwie geholt.
Das ich bestimmt jetzt irgendeine Formulierung. Aber nee, das, ich weiß gar nicht, machen das Leute aktiv? Also ich kenne halt diese ganzen April-Scherze von irgendwelchen Unternehmen, die auch teilweise mal besser, mal schlechter sind. Aber da gibt's immer mal wieder einen witzigen, aber so privat, weiß ich nicht, kenne ich glaube ich niemanden, der das so betreibt, seine Freunde dann verarschen zu wollen.
Der das betreibt. Also ich habe auch heute noch Glück gehabt bisher. Ich hatte heute schon Kontakt zu Menschen, aber die waren bisher sehr freundlich zu mir. Ich habe aber schon, mir wurde trotzdem schon mehrfach das Herz gebrochen, weil du hast ja schon gesagt, es gibt natürlich Unternehmen, auch gerade in der Spielebranche, die diesen Tag nutzen, um Schabernack zu treiben. Und mir wurde heute schon eine Ankündigung von For Honor 2 untergejubelt.
Oh nein.
Ich weiß nicht, ob du diesem Spiel irgendwie welche Aktien da drin hast, aber mein Herz hat geblutet, als ich dann gemerkt habe, heute ist ja dieser eine Tag. Dann wurde mir versprochen, aus Quellen, die ich eigentlich als zuverlässig beschrieben hätte, eine Fortsetzung zu Rise. Kann sich kein Mensch dran erinnern.
Doch, Son of Rome.
Ja, genau. Dieses Ding, was alle doof fanden. Und ich fand das so toll. Da spielt
ich fand
man
das
hier
auch toll.
Diesen, was ist das? Centurio, der da quer durch die europäische Landschaft da herumkämpft. Und das sah so toll aus, hat so Spaß gemacht. Und niemand mochte es, außer wir beide offenbar. Und auch da las ich heute von einem Teil 2, war auch Quatsch. Ich bin mit blutendem Herzen dann zu einem Spaziergang aufgebrochen und bin heute 6 Kilometer gegangen. Ich glaube, das musste raus.
Ja, aber das ist ja dann zu was Gutem geworden. Also lange spazieren gehen kann ja gar nicht schlecht sein. Aber ja, das klingt hart. Gerade wenn das Marken sind, die man sehr gerne in einer Fortsetzung wiedersehen würde. Mhm.
Was wäre denn, wenn wir gerade dabei sind, interessiert mich einfach so am Rande, eine Fortsetzung, die du dir wünschst, bei der du aber das Gefühl hast, die ist höchst unwahrscheinlich?
Oh, das ist, ich finde solche Fragen immer schwierig, weil ich muss über sowas immer länger nachdenken.
Du, hier sind die knallharten Fragen. Wir sind nicht mal bei 5 Minuten oder was und hier wird schon ausgepackt. Ganz großen Fragezeichen.
Ja, meine Antwort ist relativ lame, also zumindest das, was mir zuerst einfällt. Ich bin ein großer Fan der Open Worlds von Rockstar, wie glaube ich viele Leute, weil sie halt so detailverliebt sind. Und jetzt mit dem GTA 5 Online-Erfolg bricht Rockstar ja viele Herzen, weil sie einfach nichts mehr raushauen. Und mein Wunsch, also das wird kommen, das haben sie ja auch schon jetzt gesagt, ist natürlich GTA 6, aber eins, was... Ich habe so ein bisschen Angst, dass das nichts wird. Und eins, was genau meine Wünsche erfüllen kann, also quasi an den Detailgrad der Open World von Los Santos aus dem 5er anzuknüpfen und nochmal eine Schippe draufzulegen in absurden, kleinen, immersiven Details, weil da kann ich mich total drin verlieren. Also ich glaube, das hat mich auch... sowas hat mich auch irgendwie in die Branche gebracht, weil ich das aus so einem technischen Standpunkt so spannend finde, aber auch aus so einem Standpunkt, sich überhaupt in Welten verlieren zu können und was sind die Gründe dafür, womit kannst du das schaffen? Und das hat Rockstar einfach in der Vergangenheit total drauf gehabt und deswegen hoffe ich so, dass sie bei 6 wissen, was ihre Stärken waren, bevor Dan Houser und so Leute das Team verlassen haben. Ja, dass es halt nicht nur um Geld geht, sondern dass sie immer noch wissen, wo ihre Wurzeln sind. Das wäre mein Wunsch für eine gute Fortsetzung.
Du denkst jetzt vor allem an GTA. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, und Red Dead Redemption natürlich auch, weil das ist fast noch eine detailverliebtere Open World, wenn man sich die ganze Natur und das die Flora und Fauna da halt anguckt.
Ja, genau, weil da sind wir uns einig. Aber jetzt nochmal zur GTA. Ich sitze hier mit großen Augen, weil ich das ja so, also über die Jahre immer wieder gehört habe, Menschen, die sagen, GTA 5, boah, Details und du denkst, du bist in Los Santos und wow. Und ich kann es nicht nachvollziehen. Ich sehe nicht diese Details, die Menschen wie du heraufbeschwören. Für mich ist das immer so eine Wahnsinnssimulation, in der diese ganzen Passanten wie wild durcheinander rennen, wenn ich mich auf dem Controller verdrücke und statt dem Auto eine Pistole in die Hand nehme. Das sind die Dinge, an die ich da denke, aber ich denke bei diesem Spiel 0,0 an Details. Kannst du mir nochmal, also ich will es verstehen, also warum ist GTA 5 was, wo du sagst, boah, durch diese offene Spielwelt laufe ich lieber als zum Beispiel durch so ein tolles Assassin's Creed. Nimm dir mal so ein Assassin's Creed, da läufst du durch richtig schöne, weiß ich nicht, Kairo oder irgendwie London im 9. Jahrhundert, kannst dir das alles angucken und dann sagst du aber, nö, GTA, dem gehört mein Herz.
Ja, du wirst lachen, ich habe gar nicht so viel übrig für das Gameplay von Assassin's Creed, hab mir aber von Origins diesen Museumsmodus angeguckt.
Ja.
Und zwar, weil ich eben doch finde, dass sie sehr tolle Welten bauen können und dann noch quasi, also teilweise orientieren sie sich ja eben an historischen Fakten und dass sie dann die Idee hatten, da noch Audiologs reinzupacken, die einfach ein bisschen was dazu erzählen, fand ich eine unfassbar spannende Idee und ich habe genau das bekommen, was ich wollte und zwar nur diese Welt zu durchlaufen, ohne dass ich mit einem Schwert irgendwas machen muss, weil das interessiert mich irgendwie in dem Spiel nicht so sehr. Von daher kann ich auf jeden Fall das Assassin's Creed Beispiel total verstehen. Und ich würde auch gar nicht unbedingt behaupten, dass die Rockstar-Welten gleich besser sind, aber sie verfolgen so einen Ansatz, warum ich zum Beispiel auch für so Projekte wie Star Citizen oder so brenne, mit so Kleinigkeiten einfach mehr Immersion zu schaffen, weil du so da drin leben kannst. Damit meine ich zum Beispiel sowas wie, dass es eine Waschanlage gibt. Also, dass du durch die Wüste fahren kannst und wenn du das lang genug machst, dann kriegt dein Auto einen dreckigen Shader und den kannst du halt in der Waschanlage wieder entfernen lassen. Und weiß ich nicht, bedient bei mir irgendwas im Gehirn, dass ich dann teilweise durch diese Welt gefahren bin, um mein Auto dreckig zu machen, um dann die Befriedigung in der Waschanlage zu erleben. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, wo du so ein Mumpitz machen kannst. Und dazu kommt aber auch, was die so gut machen wie fast niemand, ist, dass NPCs glaubwürdig in dieser Welt Dinge tun. Also wenn du mit deinem Auto einen Hydranten rammst, dann geht ein Passant vorbei und erschreckt sich erstmal und zückt dann sein Handy und macht ein Foto von der Situation, was wahrscheinlich heutzutage in echt auch passieren würde, weil man dann seinen Freunden das schickt oder das auf Twitter postet, guck mal, hier ist jemand doof gegen Hydrant gefahren, haha. Und sowas hat GTA ganz, ganz viel, wo ich immer wieder, auch nach Jahren, das ist jetzt ja bald 10 Jahre draußen, noch in dieser Welt rumfahre und immer noch irgendwas Neues entdecke. Und das betrifft aber halt auch alles Mögliche, wie die ganzen Shops, die sie da, also die ganzen Ladengeschäfte, die sich ausgedacht haben, irgendwelche Schilder, die irgendwo rumstehen, das ist ja, die haben meistens irgendein Gag. Und an dieser Stelle muss ich auch mal ganz kurz sagen, dass wir bei Rocket Beans eine Show im April haben, die ist so ein bisschen Wetten, das ähnlich, nur mit Gaming-Wetten. Und da biete ich auch eine Wette an, und zwar wette ich, dass ich in Los Santos jede Straße beim Namen kenne. Hör und auf. Mich frei in der Welt ohne Navi oder irgendeine Karte dahin orientieren kann. Das heißt, die Wette soll so funktionieren, der Chat oder so wählt halt aus 140 Straßen sind das, glaube ich, eine aus. Zufällig, die wird mir dann gesagt, bringen Sie mich bitte mit dem Taxi zu dieser Straße und dann muss ich da hinfahren. Und warum ich das erwähne ist, dass halt dieses Spiel hat jeder Straße einen Namen gegeben, aber das kommt im Spiel gar nicht vor. Das Einzige, wo es vorkommt, ist, dass du dich mit deinem Singleplayer-Charakter dir ein Taxi rufen kannst, dann setzt du dich rein und wenn du ein Marker auf der Map in irgendeiner Straße platziert hast, dann sagt der Charakter dem Taxifahrer den Stadtteil oder den Straßennamen, wo er eben hin will. Und nur deshalb existieren diese Straßennamen.
Also ich dachte nicht, dass ich diesen Satz jemals sagen würde, aber ich wünschte, ich wäre gerade Thomas Gottschalk. Ich würde so gerne jetzt mit diesem typischen Wetten, das jovialen Ton deine Wettvorschlag kommentieren und noch so einen doofen Spruch lassen, den nur die Leute belachen, weil sie live im Stadion da sitzen. Also sowas wie: Kannst du noch mal deine Wette in einem Satz sagen? Und ich sag dann was Thomas Gottschalk sagen würde.
Ja, hallo, ich bin Valentin und ich wette, dass ich in Los Santos jede Straße beim Namen kenne.
Ich hoffe, er weiß nicht, wo ich wohne. Naja, also, oh Gott, ich schäme mich richtig. Naja, jetzt habe ich es gesagt, aber ich glaube, das könnte er sagen, oder? Findest du es weit weg?
Doch, nee, das passt sehr gut, also... Das ist echt so ein typischer Thomas Gottschalk-Spruch.
Boah, die Haut pellt sich gerade hier. Ganz unangenehm. Aber ich bin begeistert. Das ist ja wirklich eine Leistung. Und das ist auch was du einfach so kannst und nicht vorbereitet hast jetzt extra für diese Wette.
Nein, das ist der Witz. Pass auf, folgendermaßen ist es dazu gekommen. Ich habe das angeboten in so einem wilden Brainstorming, wo wir überhaupt noch über das Format geredet haben, was könnte man denn überhaupt wetten, also als noch gar nichts stand. Und dann habe ich überlegt, was könnte ich denn gut in irgendwelchen Games? Und dann ist mir eingefallen, dass ich generell einen sehr guten Orientierungssinn habe. Also auch wenn ich in einer neuen Stadt im echten Leben rumlaufe, dann präge ich mir, wenn ich einmal an einem Ort war, dann finde ich da immerhin zurück. Weil, also es funktioniert irgendwie in meinem Hirn offensichtlich so, dass ich auch quasi eine Map von oben habe, die ausgegraut ist und die ich mit dem Begehen der Map immer weiter aufdecke. Und das ist mir mal aufgefallen, funktioniert auch in Open Worlds ganz gut, dass ich die Karte eigentlich nicht brauche, sondern, also ich benutze in GTA nie diese Markerfunktion, sondern ich fahre da immer so aus eigener Orientierung halt dann an den Ort.
Nee.
Und darauf aufbauen, dachte ich mir, ja gut, das ist ja schon ganz nett, aber irgendwie nicht genug. So eine Wette muss ja auch groß und absurd und so klingen. Was könnte ich da noch draufsetzen? Ach ja, stimmt, es gibt ja diese Straßennamen und jeder weiß ja, Rockstar baut seine Welten in GTA auch immer mit so einem satirischen Witz auf und bestimmt hat jeder Straßenname irgendein Joke, der an Los Angeles angelegt ist. Habe ich in meiner Naivität gedacht, das dann einfach angeboten und zack, wurde das bei uns eingeloggt. Danach habe ich mir blöderweise erst angeschaut, ist das denn so? Schau mir diese Straßennamen an und merke, oh nee, shit, die meisten sind komplett random benannt. Also es gibt keine Eselsbrücke zu dem Ort, wie er dann aussieht. Außer so ganz selten, es gibt in Downtown eine Polizeistation und die liegt in der Straße Integrity Way. Also da ist schon noch so ein bisschen so ein Joke drin, aber halt leider nicht so oft, wie ich gehofft hatte.
Wie viele Straßen sind?
Also insgesamt, glaube ich, hat das Spiel 190, aber ich lasse die ganzen im Norden weg, also in der Wüste und in der Natur. Also wirklich beschränkt mich auf die Stadt Los Santos, aber da sind natürlich auch die meisten Straßen, also muss ich ungefähr 140 kennen.
Oh, okay, also ich bin beeindruckt und auch irgendwie erschrocken. Also es ist so ein Mix. Ich werde das verfolgen. Ich bin jetzt tatsächlich etwas angefixt und kann dir, wenn dir GTA dann immer noch nicht genug geworden ist, nach dieser Show noch einen besonderen, ich sag mal, eine Spielweise vorschlagen, beziehungsweise dich darauf hinweisen, dass darin auch nochmal ein eigener Spaß liegt. Und zwar, wenn du es nicht eh schon längst getan hast, was ich super gerne in GTA 5 gemacht habe, ich habe das jetzt irgendwann mal von mir gestoßen, dieses Spiel, aber ganz lange gemacht, NPCs nachgefahren. Die fahren da ja rum. Und ich habe mich immer gefragt, also fahren sie hin, weil sie ein Ziel haben, oder fahren sie hin, weil das Spiel sagt, tu mal so, als würdest du irgendwie hier einen Verkehr vortäuschen. Und ich bin ein Mensch, der kann sich da sehr schnell rein immersieren. Und dann dachte ich auch gar nicht mehr, als ich da losgefahren bin und mir einen ausgeguckt habe, dass das hier eine KI ist, die hier hart im Programmiercode irgendeinem Skript nachläuft, sondern ich dachte halt an die Truman Show. Ich habe sofort gedacht, die Leute hier, die tun so, als wären sie normale Menschen, die einem Alltag nachgehen. In Wirklichkeit sind es aber alles Schauspielerinnen und Schauspieler, die langsam nervös werden, weil ich ihnen nachfahre. Und das waren spannende, ich muss leider zugeben, Stunden, die ich dazu gebracht habe, einem NPC zu folgen. Und weißt du, was nämlich zum Beispiel passiert, wenn du lang genug einem NPC gefolgt bist? Soll ich es dir verraten?
Ja, sehr gern, da bin ich jetzt sehr gespannt.
Ohne Witz, ich glaube, sie werden nervös. Weißt du, wo ich das gemerkt habe? Erstens, sie fangen an, ohne Witz, das kann man ja nachprüfen, ich erzähle hier keinen Quatsch, keinen Aprilscherz. Erstens fangen sie an, nach einer Weile, also ohne Anlass zu bremsen. Sie provozieren einen Auffahrunfall, weil ich glaube, die wollen, dass ein Unfall entsteht, weil sie nicht klarkommen, dass ich einfach nur hinterherfahre mit Sicherheitsabstand. Und wenn das nicht klappt, und jetzt kommt der absolute Knaller, fahren die rechts ran. Die fahren rechts ran irgendwann, auf dem Parkplatz, an den Standstreifen, was auch immer, und dann steigen die aus oder bleiben sitzen. Und das passiert ohne Witz, wenn du lang genug den NPCs folgst. Und ich finde das hochspannend. Ich habe das Gefühl, ich bin hier einer Sache auf der Spur. Wahrscheinlich nicht, aber ich habe das Gefühl. Kannst du die Faszination nachvollziehen oder blickst du direkt technisch hinter den Programmiercode und sagst, Mensch, Dom, stell dir mal nicht so an, das ist einfach nur ein Skript, was da abläuft.
Ja, ich kann das absolut nachvollziehen und ich habe auch schon was Ähnliches mal gemacht. Oh. Allerdings, also teilweise die gleichen Erfahrungen, teilweise andere gemacht. Also rechts rangefahren sind die, glaube ich, bei mir nie, aber vielleicht bin ich auch nicht lang genug dran geblieben. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass sie irgendwann nervös werden und sozusagen fast schon panisch und auch schneller fahren. Und die Autos halten ja wirklich normalerweise an roten Ampeln, ja, aber ja, es gibt Punkte, da fahren sie dann auch einfach über Rot und schlängeln sich irgendwie durch den Verkehr und so. Und genau das meine ich aber damit, dass ich das so fabelhaft finde, dass sie dieses Skript da eben noch haben. Also, dass die NPCs überhaupt darauf reagieren. In den meisten anderen Open Worlds, ich kann dir mit Sicherheit sagen, weil ich da ähnliche Dinge ausprobiert habe, dass in Watch Dogs Legion, was ja auch ein schön nachgebildetes London ist, da hast du aber, also da bricht die Welt für mich halt schneller, weil sie noch viel mehr Kulisse ist und mit Statisten bevölkert wurde, oder diese Kritik musste sich ja auch Cyberpunk zurechtgefallen lassen, dass es eben sich so kulissenmäßig anfühlt, und die kriegen das für mich irgendwie hin, dass es sich glaubwürdig anfühlt, und die Kulisse bricht erst, wenn du wirklich Stunden um Stunden investierst, um es endlich zu schaffen, die Kulisse bröckeln zu lassen. Und das ist halt schon eine Leistung.
Spielst du eigentlich jetzt dann aktuell auch Elden Ring? Das ist ja eigentlich ein Spiel, da kann ich mir vorstellen, das ist ja wie für dich gemacht. Offene Spielwelt, wenig Möglichkeiten, sich mit so Kartenmaterial zu orientieren, zumindest zu Beginn, abwechslungsreich, man kann vielen Figuren nachlaufen. Spielst du das?
Ja, ich spiele das ein bisschen anders als andere, weil wir haben auch ein Let's Play dazu bei Rocket Beans, und da ist so ein bisschen die Idee gewesen, dass ich als jemand, der nicht jedes Souls-Spiel gespielt hat, als der Noob quasi von Leuten, die totale Souls-Fans sind, im Koop begleitet werde. Und deshalb muss ich leider immer so ein bisschen warten, bis wir in dem Let's Play weitergekommen sind, bis ich meinen privaten Spielstand weiterspielen kann, weil sonst würde ich ja so ein bisschen den Moment nehmen, wo ich Sachen zum ersten Mal sehe.
Ja.
Das haben wir jetzt so ein bisschen aufgeweicht, also teilweise kenne ich es dann jetzt doch schon, weil wir kommen langsamer zum Aufzeichnen, als man eigentlich daran spielt. Aber ich muss sagen, ich finde dieses Spiel wie die meisten einfach nur grandios, und genau auch aus dem Grund, den du ansprichst, Orientierung macht in dieser Welt unfassbar Spaß, weil du siehst ja eben diese toll gestalteten Burgen und Legacy Dungeons am Horizont und es sieht unheimlich weit weg aus und du bist es noch aus älteren Spielen gewohnt, dass du es erst noch fast für eine Skybox hältst und denkst irgendwie, ja klar, schöner Hintergrund, aber wenn man da auch hin könnte, nur dass du halt dann immer überall da auch hin kannst. Und ich liebe diesen Moment in jedem Spiel, aber Elden Ring macht das einfach ganz fantastisch, so wie es designt ist, wenn du dann letztendlich dort bist und zurückblickst und wirklich diese großen Weiten siehst und dann den Punkt findest, wo du vor 6 Stunden noch standest und das Gebiet, was du noch nicht kanntest, überblickt hast. Und dann siehst, ach, guck mal, da hinten, da stand ich doch mal. Ah, jetzt schließt sich der Kreis in meinem Kopf. Jetzt habe ich quasi verstanden, wie die Entfernungen sind, wie ich jetzt reiten müsste, um zu dem Punkt zurückzukommen und so. Ah, das ist wirklich eine Freude in diesem Spiel.
Ja, das freut mich aber ganz toll, dass du damit so viel Spaß hast. Ich bin da auch ähnlich begeistert aufgebrochen wie du. Ich habe auch schon für die Kollegen bei The Pod darüber Podcast gemacht, über meine Spielfortschritte und weiß nicht, mittlerweile sind es 70 Stunden und mehr, die ich da jetzt schon verbracht habe. Bis eine Sache passiert ist. Und jetzt plötzlich habe ich ein völlig neues Spiel vor Augen. Ich weiß nicht, ob ich jemals noch mal in Elden Ring einen Kampf ausfechten werde, denn Folgendes ist passiert. Und vielleicht kannst du damit auch was anfangen. Und da bin ich jetzt sehr neugierig. Folgendes ist passiert, da gibt's ja hier und da Friedhöfe. Also so, ne, da stehen so Grabsteine rum und so kleine Gruften, Plural von Gruft, Grufti. Oh Gott, ich weiß es nicht. Also Gruft, also nicht nur eine Gruft ist in dieser Spielwelt zu finden, sondern mehrere. Und auf den Grabstein steht was geschrieben manchmal. Der Kniff ist jetzt aber folgender. Das ist eine Schrift, die nicht unsere Lettern zum Beispiel benutzt, auch keine kyrillischen, sondern das ist so eine Schrift, die erinnert mich aus meinem Archäologiestudium noch an so eine Keilschrift. Das sind so geometrische Formen und Figuren, und die ergeben offenbar irgendwelche Worte. Und weißt du, was der doofe Dom jetzt macht seit Stunden? Er läuft von Friedhof zu Friedhof und schreibt die Inschriften ab. Und ich weiß noch nicht genau, warum. Also ich glaube, ich möchte das irgendwann mal entschlüsseln, was auf den Grabsteinen steht. Aber das mache ich momentan. Ich glaube schon seit 3 Stunden. Und ich habe das noch nie jemandem erzählt, jetzt dir zum ersten Mal. Und jetzt bitte nimm mich in deine Arme und sag mir, dass das ein sinnvoller Zeitvertreib ist.
Das ist absolut großartig. Also das ist ja im Endeffekt sehr ähnlich, wie ich mich aktuell auf diese Wette auch vorbereite, weil ich fahre jeden Abend eine Stunde diese Straßen ab und lerne quasi mit Karteikarten und Kabeln, wie damals im Englischunterricht, nur dass es sich um die Open World eines Videospiels handelt und mir dieses Wissen im Prinzip nie wieder etwas bringen wird nach der Wette. Und das ist eine ähnliche Kategorie, aber solange es dir persönlich große Freude bereitet, hat es ja schon einen sehr sinnvollen Zweck. Und das Beste wäre ja noch, und das ist ja den Welten von FromSoft auch absolut zuzutrauen, dass du wirklich dahinter irgendein Rätsel entschlüsselst und da irgendwas hintersteckt. Das wünsche ich mir absolut dafür.
Du, ich hoffe es auch. Also ich hoffe und ich, ehrlich gesagt, nachdem ich jetzt hier Dark Souls 1 durchgespielt habe und Dark Souls 2, alles für irgendwelche Podcasts, mich da durchgequält, habe ich das Gefühl, es wird mich echt nicht wundern. Es wird mich auch nicht wundern, ehrlich gesagt, wenn da draußen schon 24 Lore-Videos von jeweils 4 Stunden Watchtime auf mich warten, ja schon längst gemacht haben und entschlüsselt haben. Aber es ist mir egal. Ich will es auch gar nicht googeln. Ich finde das selber raus. Das ist mein Hobby momentan. Das ist meine Freizeit, wenn sich die Leute fragen, Mensch, was macht denn eigentlich der Dom so, wenn er mal nicht arbeitet? So, herzlich willkommen. Valentin, du, wir haben es jetzt schon an der mehrfach hier und da anklingen lassen und die Leute wissen es ja auch nach der Anmoderation eh schon längst. Du verdienst dein Geld quasi mit rund um Videospiele, könnte man so sagen. Rund um Videospiele verdienst du dein Geld, das ist dein Beruf. War das immer das, was du machen wolltest? Bist du, wo du jetzt beruflich bist, bei sowas wie einer Zielgeraden angekommen oder begreifst du das eher als einen, ich sag mal, Stepping Stone auf dem Weg ganz woanders hin?
Ja, witzigerweise war das tatsächlich so ein bisschen ein Berufswunsch, aber halt aus so einer kindlichen Naivität, wie, glaube ich, viele Kinder denken, ja, sowas wie Spieletester, das klingt toll, man kann den ganzen Tag spielen und das ist nur gut. So bin ich da halt mit 13 irgendwie rangegangen, weil ich unheimlich gern Giga geschaut habe und nicht nur was mit Videospielen machen wollte, vor allem irgendwie Moderation und das mit irgendwie so spezielleren Themen oder eben Nerd-Themen zu verbinden, das fand ich irgendwie ganz großartig. Dennoch war mir natürlich auch damals bewusst, dass das nicht leicht zu erreichen ist und jetzt nicht unbedingt der realistischste und zukunftssicherste Wunsch zu sein scheint. Und deswegen bin ich auch nicht irgendwie sofort nach der Schule, nach meinem Fachabitur, bin ich dann nicht sofort hingegangen und habe gesagt, das verfolge ich jetzt, weil ich aber auch nicht wusste, wie ich das machen soll. Also ja, du kannst dich ja ohne irgendeine Qualifikation natürlich wild irgendwo bewerben, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass dann so eine überlaufende Branche, wo jeder gerne hin würde, dass die dann halt sagen, ja, let's go, wir finden dich toll, probier's mal aus. Und deswegen habe ich so ein bisschen aus mangelndem Mut erstmal eine ganz andere Laufbahn eingeschlagen. Und zwar habe ich ein Informatikstudium relativ kurz gemacht und dann abgebrochen und dann aber eine Ausbildung als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung gemacht und habe danach einige Jahre freiberuflich als Webdeveloper und Gestalter gearbeitet.
Ganz kurz für alle, die nicht, oh Gott, Fachinformatik für Webdeveloper studiert haben. Was genau lernt man da jetzt konkret?
In der Ausbildung habe ich vor allem das ganze Coding quasi gelernt. Also HTML und CSS sind ja noch nicht mal Programmiersprachen. Das sind sogenannte Auszeichnungssprachen, weil sie eigentlich nur definieren, wo etwas ist und wie es aussieht, aber keine Funktionen haben, wie halt eine mathematische Formel. Das beginnt dann erst mit richtigen Programmiersprachen wie JavaScript zum Beispiel, die ja auch sehr viel im Web vertreten ist. Und vor allem, wie man solche Programmierlogiken anwendet, wie die funktionieren und wie man sie dann in verschiedenen Sprachen schreibt, das habe ich halt in der Ausbildung dann gelernt. Die Teile, die sonst noch damit zusammenhängen, wenn du die Website komplett alleine baust, wie eben der gestalterische Part, den habe ich mir so ein bisschen autodidaktisch beigebracht, beziehungsweise mein Fachabitur hatte auch so einen Gestaltungsschwerpunkt. Das heißt so Photoshop, Illustrator und so ein Kram konnte ich da schon mit reinbringen. Und das fand ich auch gerade das Spannende eigentlich daran, dass du eine Webseite eben theoretisch ganz alleine bauen kannst, wenn du all diese Skills von A bis Z dir da aneignest. Ist das gar nicht so ein krasses Hexenwerk. Und dann in meiner freiberuflichen Phase habe ich halt so den Anschluss gefunden, dass ich auf lokale Unternehmen im Umkreis Köln, wo ich damals lebte, zugegangen bin und gesagt habe, hey Leute, ihr habt einen ziemlich dürftigen Internetauftritt.
Also, das ist natürlich ein Türöffner, ne, wenn man sowas schreibt.
Ja, also ich habe das ein bisschen sympathischer rübergebracht und weniger direkt. Aber im Prinzip war das die Quintessenz. Ja. Von meiner Message und hab denen einfach nur erklärt, so, habt ihr jetzt anhand meiner Argumentation verstanden, warum ihr einen besseren und werbewirksameren Auftritt haben könntet? Ha. Ja, dann lasst mich euch den doch machen. Und so habe ich dann immer mehr Kunden bekommen. Das funktionierte damals erstaunlich gut, weil das war gerade noch vor der Zeit, wo es im Internet so Homepage-Baukästen und sowas gibt, die natürlich auch den Leuten die das heute noch machen, so ein bisschen die Kunden ablaufen, vor allem halt diese Kleinkunden. Also ich glaube, du hast es heute zum Beispiel viel schwieriger als Einzelperson in dem Bereich Webseiten zu bauen, weil die Leute, die brauchen, nehmen entweder so einen Baukasten und alle, die was Größeres brauchen, die beauftragen eine Agentur mit mehreren Leuten, weil einfach der Arbeitsaufwand zu groß ist.
Ich finde das ganz beeindruckend, dass du das kannst mit diesen Programmiersprachen und all dies. Ich kann das nicht. Ich sitze hier aber immer, ich habe ja hier eine WordPress-Seite, ne? Also quasi der Feind deiner beruflichen Existenz damals. und da kannst du ja, wenn du magst, in diesem, oh Gott, HTML, CSS. Also man kann da drin rumfummeln, so, ne? Ja. Man kann da Dinge reinschreiben, dann sieht die Seite vorne anders aus. Oh Gott, ich klinge wie so ein alter Mann, ey. Aber ich kenne mich halt nicht aus. Egal. Und da kann man dann, wenn man zum Beispiel sagen möchte, okay, ich möchte, keine Ahnung, dass der Abstand zwischen okay, cool, Headerbild und unten der Menüzeile geringer ist, dann google ich das, komme ins WordPress-Forum, da schreiben schon seit 10 Jahren 12 Leute und warten darauf, dass ihnen jemand hilft. Und irgendwann 2017 hat sich dann mal endlich jemand, der sich damit auskennt, zu einer Antwort hinreißen lassen und hat dann so einen Halbsatz reingekotzt, wo dann dieser Code drin steht. Und dann nimmst du den Code, kopierst den und packst den in deine, ja, also HTML, CSS, was auch immer, Seite rein. Und dann kannst du bei WordPress in Echtzeit angucken, wie sich das verändert. Und das, du merkst schon, wie ich es beschreibe, ich habe keine Ahnung davon, aber ich saß davor wie der Mensch vorm ersten Feuer, der das Feuer immer wieder aus- und neu anmacht, weil er gar nicht glauben kann, was er da entdeckt hat. Und das hat so einen Spaß gemacht. Das führt jetzt auch zu nichts. Ich wollte das einfach nur erzählen. Ich finde das ganz toll, was du kannst, und wollte teilen, dass ich das nicht kann.
Ja, aber es ist super, dass du die Anekdote erzählst, weil genau das hat mich im Endeffekt dahin gebracht. Also ich habe damit schon mit 15, 16 irgendwie so ein bisschen rumgespielt, aber konnte ja auch noch nichts und habe mir den Kram nur zusammengegoogelt. Und diese ersten Magic Moments, wo du irgendeine kleine Codezeile da reinkopierst und dann nur die Werte veränderst und siehst, dass sich ein Abstand oder eine Farbe verändert, da hat's bei mir so Klick gemacht und ich fand diesen Moment so belohnt und das wirkte so magisch, dass ich dachte, ich will mehr so magische Sachen machen und habe dann dadurch Blut geleckt.
Am besten ist, wenn man dann davor sitzt und denkt, ich glaube, ich begreife, wie diese Code-Struktur aufgebaut ist und dann beginnt man freihand irgendwelche Dinge zu ändern und dann spuckt WordPress ganz viele Warnungen aus, Syntax-Error und sagt, bitte, hören Sie auf! Stellen Sie die Werkeinstellung wieder her. Ach toll. Nochmal zum Informatikstudium. Kannst du dich erinnern, warum hast du das abgebrochen? Was war da, dass du gesagt hast, das ist nichts für mich?
Das war viel theoretischer und mathematiklastiger, als ich mich vorher drüber informiert habe, muss man fairerweise sagen, weil man hätte es schon erwarten können, aber ich bin da ehrlich gesagt so ziemlich blind und unüberlegt reingegangen, weil ich irgendwie schnell was brauchte nach dem Fachabi, nicht irgendwie ein Jahr rumhängen wollte und mich deswegen eher so ein bisschen in Panik irgendwo eingeschrieben habe und dachte, ja, für diesen Computerkram, da interessierst du dich ja für, das wird schon was. Und dann komme ich da halt hin, bevor das Studium startet, gab es einen Mathematik-Auffrischungskurs, der sozusagen aus der gesamten Schullaufbahn nochmal alles durchgegangen ist. Und da ist mir dann einfach aufgefallen, schon bei diesem Auffrischungskurs dachte ich, Moment mal, wo bin ich hier eigentlich? Mathematik war doch noch nie so meins.
Echt?
Und das, wovon die reden hier so mit Vektoren, das habe ich A, alles vergessen, B, nie so richtig verstanden und C, merke ich gerade, dass ich es auch gar nicht können will. So, und dann ist mir so ein bisschen klar geworden, okay, hier wird der Schwerpunkt eher auf so einem ganz logischen Zweig des Ganzen liegen. Und was mich, glaube ich, an diesem Web-Development-Ding so gelockt hat, ist, dass es verhältnismäßig einfach zu verstehen ist, also noch nicht hohe Mathematik und unfassbar visuell pleasend. Also du hast immer direkt ein Ergebnis, wo du was Tolles siehst. Und am Anfang wurde mir halt relativ schnell klar, dass das in diesem Studium niemals stattfinden wird, weil alles, was du da lernst, ist halt unfassbar komplexe Formeln und Programmierabläufe zu schreiben, die dann einen Zahlenwert ausgeben. Ugh. Das ist das Höchste der Gefühle. Und natürlich, das zu können, ist super cool, weil damit kannst du auch long-term gesehen irgendwann natürlich visuell großartige Ergebnisse erzielen. Aber da ist mir dann nochmal ganz klar geworden, dass ich eigentlich eher dieser Mensch fürs Optische bin und irgendwie mich das gelockt hat und gar nicht so das unbedingt, was dahinter steckt. Das ist nur Mittel zum Zweck, den ich halt brauche, um meinen Kram zu machen. Und das hat sich dann später auch darin gezeigt, dass ich den lokalen Betrieben immer irgendwelche wilden Animationen aufgeschwatzt habe, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Also
zum Beispiel, was waren da so für Bewegungen drin?
Naja, was ich halt einfach liebe, ist, wenn Webseiten Scroll-Activated Animations einsetzen. Das steckt schon so ein bisschen im Titel, was das ist, aber um es nochmal einfach zu erklären, du hast quasi auf der Seite, wenn du die nach unten scrollen kannst, verschiedene Triggerpunkte, also bei 500 Pixeln, bei 700 Pixeln und den Triggerpunkten kannst du sagen, was dann passiert. Und du kannst entweder eine Animation mit einer festen Zeit auslösen, also die ist dann halt 200 Millisekunden und irgendwie, weiß ich nicht, eine Überschrift fadet cool rein, aber du kannst auch die Animationsgeschwindigkeit an die Scrollgeschwindigkeit binden. Das machen manche sehr coole Produktseiten immer mal wieder. Und dann hast du halt so Effekte, dass jemand das, also am schönsten sieht's aus, wenn du das Mausrad gedrückt hältst und dann so langsam runterscrollst und dann kommen immer so kleinere Icons rein und meine Textbox fadet sich so schön ein und das kann, also ich mag einfach, wenn Bewegung in den Sachen ist, und ja, das war das, was mich daran so begeistert hat und das ist aber komplett lösbar ohne diesen ganzen Mathematik-Kontext, der da in diesem Studium verlangt wurde.
Ich habe gerade mal mit fliegender Hand parallel gegoogelt, ob du eigentlich eine private Webseite hast und dann wollte ich mal gucken, ob du da sowas eingebaut hast, aber ich finde auf die Schnelle nichts.
Nee, das ist auch völlig richtig. Ich hatte damals eine Webseite, aber verdammt. Da ich jetzt ja in einem ganz anderen Bereich tätig bin, wäre es irgendwie Quatsch, eine zu haben, wo ein Portfolio aus Webseiten drauf ist. deswegen habe ich die irgendwann abgeschaltet und habe auch jetzt lange drüber nachgedacht, ob ich die nicht zumindest irgendwie mal als so eine digitale Visitenkarte nutzen wollte oder so. Aber darin bin ich generell sehr, sehr schlecht. Ich bin auch nicht bei LinkedIn und ich weiß, ich sollte da sein. Kollegen raten mir ständig zu sowas, aber ich bin ganz schlecht da drin, quasi mir so, mich selber irgendwo so zu präsentieren und aufzubauen, was lustig ist, weil das ein großer Teil meines Jobs ist.
Ja, und vor allem auch überraschend, weil du eben noch davon berichtet hast, wie du da Leuten proaktiv eine Mail geschrieben hast und gesagt hast, Leute, also ich sag's ganz ehrlich, bei euch sieht's aber rotzig aus. Ich könnte das euch schön machen. Das ist ja eigentlich ein sehr selbstbewusstes Auftreten. Und dem gegenüber steht dann, wie du selber sagst, offenbar Desinteresse, Unwille, ich weiß nicht, dann solche Visitenkarten sich ins Netz zu stellen.
Ja, aber das muss ich auch ein bisschen konkretisieren. Ich habe vor allem Probleme mit digitaler Konversation, die nur so auf so einer schriftlichen Ebene stattfindet. So ein Haufen Mails stressen mich viel mehr als ein Haufen persönlicher Termine. Also ich bin auch damals auf die lokalen Unternehmen eben nicht per Mail zugegangen. Sehr selten habe ich das gemacht, sondern ich bin in das Ladengeschäft rein und habe gesagt, hallo, ich bin Valentin, ich bin Webdeveloper und ich habe mir ihre Website angeguckt und das geht gar nicht.
Das ist ja der Knaller. Haben dich die Leute da genauso schockiert angeguckt, wie ich mir es vorstelle?
Nee, gar nicht. Also, echt? Also teilweise waren die Leute schon ein bisschen überrascht, aber die meisten, also das fing halt immer mit so einem netten Smalltalk-Gespräch an. Also ich habe zum Beispiel das einmal für so eine Druckerei gemacht und da habe ich dann auch mir erstmal was ausdrucken lassen. Und hab dann ganz normal sozusagen, war erst noch Kunde und hab dann in dem Bezahlvorgang sozusagen, bin so übergeschwenkt, so ja, ich wäre übrigens fast nicht zu Ihnen gekommen, weil Ihre Website hat mich jetzt nicht so überzeugt. Übrigens, ich kenne da jemanden, der könnte Ihnen helfen. Also so ein bisschen habe ich das eingefädelt. Und persönliche Kommunikation würde ich sogar als meine Stärke bezeichnen. Also ich glaube, ich kann gut mit Menschen umgehen, aber komischerweise nicht im Textlichen. Und ich kann dir aber auch genau sagen, womit das zusammenhängt. Ich bin ein sehr verkopfter Mensch und Sätze bieten manchmal unglaublichen Interpretationsspielraum. Und wenn jemand auf irgendeine Mail einfach nur zurückschreibt, alles klar, danke, dann
wütend, Hass, die mag dich
genau,
nicht.
Ja, genau, ist das böse gemeint jetzt? Also manche verwenden ja ein Smiley, er hat jetzt keinen verwendet. Was könnte das bedeuten? Und so, allein, dass ich das dann in meinem Kopf habe, macht jede Mail um 300% anstrengender als für Menschen, die diesen Weg im Kopf nicht noch gehen müssen.
Du, wir haben es im Vorgespräch ja schon kurz davon gehabt, aber das passt an dieser Stelle so gut. Wir hatten ja ursprünglich einen früheren Aufnahmetermin und den musste ich verschieben, weil ich so einen richtigen Scheißtag hatte. Es war einfach ein Scheißtag, da wusste ich schon, das Gespräch wird drunter leiden, das bringt alles nichts, wir müssen das wann anders machen. Und dann an diesem Tag hatte ich auch dieses Phänomen, ich habe mit einer Person einen schriftlichen Chat-Kontakt, wie die Jugend heute sagt, gehabt und habe mir während dieses Austauschs gedacht, naja, jetzt hasst die mich ja. Also schade, das macht mich sehr traurig. Offenbar ist die Person sauer auf mich und ich weiß nicht warum. Und dann war das so im Kopf drin, dann ging ich so durch meinen Tag, alles war doof und rotzig. Dann bin ich in den Park gegangen, habe da gelesen. Und beim Lesen dachte ich mir, aber es kann doch nicht sein, die Person hat doch gar keinen Grund, sauer auf mich zu sein. Dann bin ich in diesen Chat nochmal reingegangen und habe den nochmal wie so eine Textanalyse mir angeschaut. Und ich kann dir sagen, dieser Chat war 0,0 anders als an anderen Tagen, aber mein Kopf war überzeugt davon, dass alles scheiße war an diesem Tag, inklusive diesem Chat. Das führt so ein bisschen woanders hin als das, was du angesprochen hast, aber ich fand es einmal bemerkenswert, was so ein Kopf einem einreden kann, wenn der Tag einfach mal einen Knick in der Ecke hat.
Ja, es ist wirklich unglaublich. Also da schilderst du was, was ich nur allzu gut kenne. Das ist so Gemütszustand abhängig. Also eben, wenn der Tag schon schlecht ist, dann sagt mir mein Kopf auch an allen Ecken und Enden, dass ich Dinge schlechter mache. Und also ich sehe Fehler in Dingen, die keine Fehler sind oder eben auch auf die Kommunikation bezogen. Ja, das nervt unheimlich und man wird natürlich auch mit der Zeit ein bisschen besser da drin. Also ich kann, dadurch, dass ich das ja weiß, kann ich in meinem Kopf dann zumindest in den Zuständen, in den Momenten nochmal sagen, hey, überprüf dich nochmal selber, ist es wirklich so schlimm, wie du gerade denkst? Und damit kriegt man das dann vielleicht häufig noch so ein bisschen eingependelt. Aber das ändert irgendwie nichts daran, dass gerade mit Leuten, wo man vielleicht noch nicht so eine, also die man noch nicht persönlich kennengelernt hat oder so, da kann es ja auch in der Theorie wirklich alles bedeuten, weil du noch nicht weißt, wie diese Person sonst schreibt. Und dann gehst du halt von Erfahrungswerten irgendwie aus, wo mal ein Gespräch komisch gelaufen ist. Und wenn das auch nur ein bisschen deckungsgleich ist, macht man sich halt unnötige Sorgen. Aber es passiert weniger an Tagen, und da hast du absolut einen Punkt, wo es einem einfach auch rundum gut geht und man irgendwie vielleicht ein Erfolgserlebnis schon gefeiert hat.
Konntest du das schon immer, dieses, was ich auch gerade beschrieben habe, dieses Einfangen, dieses nochmal sich hinsetzen und mit sich selbst quasi reden und sagen, sag mal, das ist doch eigentlich Quatsch, guck dir das nochmal an, jetzt mit ein paar Minuten Abstand, und dann findest du heraus, das stimmt doch gar nicht, was du dir da einredest. Das ist ja ein Einfangen, ein bewusstes Reflektieren, das ist ja, also zumindest bei mir, nichts, was jetzt automatisch passiert, da muss ich mich schon dazu anhalten. Ist das was, was du schon immer konntest, oder musstest du das lernen?
Naja, dass ich das so bewusst mache, also weiß ich gar nicht, ob ich das so bewusst mache. Ich glaube, ich war schon immer jemand, der Dinge viel überdacht hat, und häufig mündet das in dem Problem, dass ich Dinge zu sehr zerdenke. Und damit geht aber auch einher, dass man alles immer recht schnell reflektiert.
Ja, verstehe.
Nur das Ding ist, Reflexion ist ja eine ganz wichtige Sache.
Ja.
Und aber nur weil man diese Erkenntnis manchmal hat, das hilft einem noch nicht gleichzeitig weiter, oder zumindest mir noch nicht, weil du musst ja dann es schaffen, wenn du erkannt hast, oh, das ist vielleicht falsch gelaufen, trotzdem diesen Fehler zu korrigieren. Und nur das Bewusstsein dafür zu haben, dass das psychische Barrikaden gerade das Problem waren, löst die psychische Barrikade noch nicht.
Ja. Du musst so, das fühlt sich an wie so ein zweiteiliger Laster, der irgendwo einbiegt. Ein Laster quasi, meinetwegen das vorne, wo der Fahrerin drin sitzt, ist das, ich sag mal, diese intellektuelle Ebene im Sinne von, ich erkenne und verstehe und sehe bei meiner Text-Chat-Analyse, hier war alles wie immer. Das habe ich jetzt verstanden, aber dann biegt man mit dem ersten Teil um die Ecke, man muss aber noch den zweiten, den Transport hinten quasi mitziehen, und das ist diese Gefühlswelt, die dann immer noch so ein bisschen nachkommen muss, und dann gibt es diese Momente, die du auch beschrieben hast, ich habe begriffen, alles ist in Ordnung, aber ich fühle es noch nicht, und das ist ganz gerne mal eine sehr unbefriedigende Phase, die du offenbar auch gut kennst.
Ja, und das ist eine wunderschöne Metapher dafür, muss ich sagen.
Ach, dankeschön. Ich saß hier gerade und habe mich mit beiden Händen an meiner Teekanne festgehalten und hab mir gedacht, mein Gott, ich habe mir von außen zugeguckt beim Reden und gedacht, das führt doch jetzt wieder, nirgendwo hin, aber es hat funktioniert. Ja, es stimmt. Ich mag das Bild. Das ist wirklich eines, das sehr zutrifft. Das kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen.
Ja.
Das bringt mich so in so eine Ecke eines Themas, das ich mir hier mal aufgeschrieben hatte und eigentlich erstmal später ansprechen wollte, aber jetzt passt es einfach so gut. Und jetzt bin ich einfach mal so frei und frage einfach mal danach. Beziehungsweise ich muss das mal kurz herleiten. Du bist ja Moderator bei Rocket Beans, und ich gucke die jetzt nicht regelmäßig, aber da arbeiten viele Freundinnen und Freunde von mir, und deswegen habe ich da immer schon so ein Grundinteresse, was da so abgeht und was da so gemacht wird, und da sind ja auch immer wieder super coole Sachen dabei, und da habe ich dich natürlich auch quasi so durchs Vorbeiseppen als Moderator kennengelernt, und ich fand dich von Anfang an immer sympathisch und habe auch, finde ich zumindest von außen, gemerkt, dass du da so mehr und mehr immer noch so reinkommst und dann nochmal eine neue Portion Selbstbewusstsein obendrauf entwickelst durch diese Moderation, die du dann regelmäßig gemacht hast. Und irgendwann warst du dann plötzlich weg. Und ich habe mir gedacht, liegt das jetzt an mir, weil ich hier immer nur so vorbeiseppe und ja im Grunde gar nichts regelmäßig mitbekomme? Oder ist er jetzt gerade wirklich, ist ja weitergezogen, hat ja einen neuen Job, ich weiß es nicht. Und dann bin ich, ich kann das jetzt gar nicht mehr zeitlich verorten, du wirst es jetzt am besten wissen gleich, über Tweets von dir gestolpert, in denen du dann geschrieben hast, dass du jetzt für einige Zeit dir eine Auszeit genommen hast, um dich mit deinen Depressionen auseinanderzusetzen. Und das fand ich zum einen, nee, nicht zum einen, ich fand das super cool, wie offen du das kommuniziert hast und damit, glaube ich, auch für ganz viele Menschen, die das so mitbekommen haben und selber vielleicht mit dem Thema zu tun haben, so ein Zeichen gesetzt hast, dass man sich dafür eine Auszeit nehmen kann und sollte, um sich damit dann bewusst auseinanderzusetzen. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, wenn du darüber sprechen möchtest, wie das denn eigentlich alles ablief. Also wann hast du gemerkt bei deiner Arbeit, dass irgendwie du dich nicht mehr so fühlst wie vielleicht noch vor ein paar Jahren?
Ja, also die Auszeit habe ich begonnen, ich glaube Ende September circa und bin dann so Anfang November wiedergekommen. Und ja, also ich habe schon, also das Thema Depression begleitet mich schon ungefähr 10 Jahre. Und man kennt das ja auch, dass es ja sehr episodisch auftreten kann. Und es gab bessere Phasen in meinem Leben und schlechtere, aber es war nie ganz weg irgendwie. Und ist es auch eigentlich immer noch nicht. Also ich bin zwar durch Therapie und solche Geschichten viele Schritte weitergekommen, aber das ist halt auch kein Thema, was einfach von heute auf morgen verschwindet. Wobei bei manchen auch schon. Also manche berichten ja auch von super erfolgreichen Klinikaufenthalten, wo sie dann irgendwie 6 Wochen oder ein paar Monate waren und danach wirklich ging es ihnen rundum gut und mit der Woche, einmal die Woche Therapie oder so, hatten sie alles im Griff. So lief das bei mir leider noch nicht und ich glaube, das liegt auch einfach daran, weil man das nicht pauschal zusammenfassen kann, das Thema. Depressionen können aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gründen kommen und auch aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen bleiben. Deswegen gibt's Leute, die können das sofort ablegen mit der richtigen Therapie, weil sie vielleicht auch Glück hatten bei einer Diagnose und sowas. Und bei anderen ist es vielleicht komplizierter. Und als ich diese Phase dann entschieden habe zu beginnen, das war eigentlich schon viel zu spät, weil ich wusste schon, also mir ging es schon seit fast einem Jahr davor gleichbleibend schlecht. Und das hängt viel mit der Pandemie zusammen, wie bei vielen, glaube ich, aber auch viel damit, dass ich eben mich sehr euphorisch in diesen neuen Job vor 3 Jahren gestürzt habe und gar nicht mehr aufgehört habe mit dem da reinstürzen. Also das alles so toll fand und so einen Spaß daran hatte, dass ich nicht bemerkt habe, dass egal wie viel Spaß du an etwas hast, trotzdem, dass man immer noch Pausen braucht. Und die habe ich mir viel zu selten genommen, habe auch am Wochenende sozusagen für lau gearbeitet, weil ich dachte, ja, das ist ja das, was ich am allerliebsten mache. Und habe so ein bisschen den Absprungpunkt verpasst, wo man sagen sollte, egal wie sehr ich das liebe, jetzt gönne ich mir mal 1-2 Wochen, wo ich tatsächlich gar nichts damit zu tun habe, um den Spaß daran eben nicht zu verlieren. Und dann irgendwann kam halt einfach der Punkt, wo mein Körper reagiert hat und gesagt hat, hier volle maximale Depressionsladung, wie du sie noch nie erlebt hast sozusagen, das ist die Quittung dafür, dass du ja dich nicht im Blick hattest. Und dann musste ich halt quasi die Reißleine ziehen, beziehungsweise es gab eigentlich kaum eine Option. Also ich hätte zwar sagen können, ich komme Montag zur Arbeit, aber dann wäre ich halt nicht gekommen. Also es ging einfach nichts mehr. Und ja, in der Phase habe ich dann auch nochmal einen weiteren Schritt machen können in der Diagnose, woher das bei mir kommt und womit das zusammenhängt. Und das erzähle ich jetzt auch an dieser Stelle mal ganz kurz, weil das ist vielleicht für viele relevant, das zumindest mal abchecken zu lassen, die auch mit der Thematik Probleme haben. Ich habe im Jugendalter schon ADS diagnostiziert bekommen. Aber die Diagnose wurde nicht so toll eingeordnet damals von den Ärzten offensichtlich, weil die haben halt nur gesagt, ja, das haben sie halt und jetzt wissen sie es so und haben uns dann damit alleine gelassen, also meine Familie und mich. Und deswegen dachten wir auch alle, ja gut, da kann man halt nichts machen so. Und damit muss man halt leben und damit habe ich dann auch irgendwie es geschafft zu leben, nur dass es halt so ist, dass wenn du es nie behandelst, es ist sehr wahrscheinlich, dass im Erwachsenenalter dann halt eine Depression daraus wird, beziehungsweise nicht daraus wird, du hast immer noch ADS und dazu noch eine chronische Depression. Und das war aber ein ganz wichtiges Wissen, was ich dadurch erlangt habe, weil wenn das so stark bei mir zusammenhängt, dann konnte ich zu entsprechenden Spezialisten, die sich mit ADS im Erwachsenenalter auseinandersetzen, gehen, die und es war wie ein Eye-Opener. Der Arzt hat eine Stunde geredet und so Situationen geschildert, so, ja, kennen Sie das und wie ist das hier in Ihrem Leben und so, und ich habe immer mit Ja geantwortet. Ach. Und nach dieser Stunde war halt einfach klar, okay, das ist hier nicht mehr auf irgendeiner Zufallsebene, das hängt auf jeden Fall zusammen, und wie gut, dass ich das jetzt herausgefunden habe, weil jetzt kann ich erstmal sozusagen an der Wurzel anfangen und mich ein bisschen um die Behandlung des ADS kümmern, in der Hoffnung, dass dann langfristig auch diese Depressionsthematik besser wird. Und auf dem Weg befinde ich mich gerade, und das läuft im Prinzip wie erwartet ganz gut.
Du, also das freut mich ja sehr für dich, dass du da diesen Durchbruch hattest und diese Erkenntnis, die, also wie du es ja auch schon beschreibst, ich mir als wahnsinnig befreiend vorstelle, weil man ja auch weiß, mit was man es zu tun hat, und dann auch plötzlich viel konkreter weiß, wie man sich damit helfen kann, wen man fragen kann um Hilfe. Kannst du vielleicht noch erzählen, weil, also ich habe da auch eigene Erfahrungen gesammelt, aber ich glaube, für die Menschen da draußen ist es auch nochmal spannend. Wie bist du denn dann an einen Platz gekommen oder zu jemandem gekommen, der dir helfen konnte? Also hast du dann, weiß ich nicht, einfach geradlinig gegoogelt, Hamburg, keine Ahnung, wo kann ich mich da melden zu einem Gespräch, oder wie bist du zu einem Platz in der Therapie zum Beispiel gekommen?
Also ich habe, als ich noch in Köln gewohnt habe, jetzt wohne ich in Hamburg, da hatte ich schon mal 2 Jahre einen Therapieplatz und habe unheimlich gute Erfahrungen damit gemacht. Und deswegen war mir auch in Hamburg eigentlich, als ich hingezogen bin, schon klar, eigentlich sollte ich mir hier direkt wieder einen Platz suchen. Aber weil mein neuer Job so toll war und es mir allgemein ziemlich gut ging, das halt auch schleifen lassen und nichts gesucht und erst damit angefangen, als ich schon tief drin war wieder im Sumpf. Und dann ist das Ganze natürlich viel, viel schwieriger, weil also dann jemanden anzurufen und sich proaktiv drum zu kümmern, seine Probleme zu lösen, wenn man gerade eigentlich in einem Zustand ist, wo man problemlösungsunfähig ist, ist ein Riesendilemma, glaube ich, für die meisten, die in so depressiven Phasen sind. Deshalb kennen das sicherlich viele. Und dann, ich weiß gerade nicht, ich glaube, ich kann das gleich nochmal googeln, die Nummer, es gibt so eine zentrale Vermittlungsstelle, irgendwie die 115 oder so. Ich weiß die Zahl gerade nicht. Das ist auf jeden Fall, die haben auch, da muss man noch nicht mal mit Leuten telefonieren. Die haben auch einen Webauftritt mittlerweile, wo du eben freien Therapieplätzen zugewiesen werden kannst. Und das ist natürlich jetzt gerade, ist durch die Pandemie auch da das Bedürfnis, glaube ich, noch viel höher, für viel mehr Menschen so einen Platz bekommen zu wollen. Und es gibt zu wenig Plätze, deswegen wartet man natürlich entsprechend lange. Ich hatte da ein bisschen Glück und habe recht schnell so einen Probetermin bekommen, auch mit der Aussicht, dass es vielleicht dann erstmal keinen Platz gibt, aber schon mal zum Kennenlernen, und dann hat das Kennenlernen halt gut funktioniert und dann wurde zufällig auch ein Platz frei. Das heißt, da haben viele Zufälle dazu geführt, dass ich dann schnell einen Platz hatte. Deswegen kann ich da auch eigentlich nur jedem und jeder empfehlen, es einfach sofort zu probieren, weil im Zweifel dauert es leider ein paar Monate. Mit ein bisschen Glück geht's aber auch direkt, aber natürlich geht's in jedem Fall umso schneller, wenn man einfach direkt tätig wird. Und das sage ich deshalb, weil ich auch eben jemand bin, der dann teilweise Monate ins Land gehen lässt. Und obwohl ich weiß, dass es vernünftig und richtig wäre, habe ich irgendwie Angst, mich dem zu stellen, und prokrastiniere das dann so weg. Und das ist aber am Ende leider einfach das Schlechteste, was man machen kann.
Ja, also es gibt auch einige, noch ergänzend dazu, übrigens die 115, vollkommen richtig, genau, da kann man anrufen, da kommt man bei so einer zentralen Verwaltungsstelle raus und kann dann da weitergeleitet werden. Es gibt auch verschiedene Suchmasken, da reicht es tatsächlich schon, wenn man bei Google oder Suchmaschine der eigenen Wahl eingibt Therapeutensuche oder Suche Therapeuten, und dann wird man zu verschiedenen Suchmasken weitergeleitet, wo man auch Symptome zum Beispiel angeben kann, den eigenen Wohnort natürlich, ob man bei der Krankenkasse versichert ist und beziehungsweise wie man versichert ist, und dort dann verschiedene Ergebnisse ausgespuckt bekommt. Trotzdem erwartet dieses System ja trotzdem eine gehörige Menge Eigeninitiative, was, glaube ich, für manche Betroffene gar nicht so einfach ist. Und ich glaube, wenn man die Gelegenheit oder die Möglichkeit hat, da andere Menschen, Freundinnen und Freunde, um Hilfe zu bitten, das ist, glaube ich, ein guter Weg, dann sich das abnehmen zu lassen. Weil das darf man nicht unterschätzen, wie viel Zeit das auch manchmal dauern kann, leider, gerade in Großstädten, bis man da an einen freien Platz mal gekommen ist.
Aber sehr interessant dazu ist, bevor ich ausgezogen bin, hatte ich eben schon ein bisschen mit der Thematik zu tun und meine Mutter wollte mich da unterstützen und hat dann Therapeuten und Therapeutinnen angerufen. Und die meisten haben ihr gesagt, ja, das ist ja nett, dass sie anrufen, aber ihr Sohn sollte selber anrufen. Das ist ganz wichtig, um den ersten Schritt zu machen, dass für sich sozusagen die klare Entscheidung trifft, ich kümmere mich jetzt um mich und deswegen tätige ich auch diesen ersten Anruf selber. Das verstehe ich total von der Argumentation, aber ich finde es auch gleichermaßen frustrierend, weil es gibt Zustände, da schafft man diesen Schritt eben nicht und gerade dann wäre es toll, wenn das ein Familienmitglied oder enge Freunde oder sowas für einen übernehmen könnten.
Ich weiß noch genau bei mir damals, es ist schon einige Jahre her, da war ich noch weit vor einer Therapie. Und da habe ich, also da war ich ein ganz trauriger Tropfen. Und da habe ich halt immer gedacht, so als Selbstbild, ich bin halt einfach ein schwermütiger Mensch. Ich habe immer gedacht, ich bin so ein schwermütiger, melancholischer Mensch, der ganz viel grübelt, weißt du, der eigentlich auch Menschen gar nicht so toll findet, der am liebsten einfach nur für sich alleine ist. Und also, wenn man jetzt mich heute kennt, das ist so ziemlich das Gegenteil, wie ich eigentlich wirklich bin. Und ich habe halt immer gedacht, das wäre so eine Charaktersache. Und dann, aus verschiedenen Gründen, wurden mir die Augen geöffnet, dass das vielleicht keine, ich sag mal, Charaktereigenschaft ist, sondern tatsächlich die Symptome einer Depression. Und dann bin ich auch in Therapie gegangen und habe da sehr schnell gemerkt, ach du liebe Zeit, das war hier seit Jahren, quasi seit einem Jahrzehnt, eine nicht therapierte Depression, die ich habe. Und dann, wenn man sich dann durch diesen Prozess hindurch bewegt und in Therapie geht und diese Gespräche führt, dann zu merken, wie mir diese Werkzeuge nach und nach gegeben wurden, mit den verschiedenen Symptomen umzugehen, auch an die Ursachen mal ranzukommen und sich da neu kennenzulernen. Du, das war, deswegen meinte ich das vorhin auch, das war wirklich befreiend. Das war so, als hätte man, weiß ich nicht, so eine äußere Schicht weggepult und jetzt kommt man endlich mal zu dem Menschen, der man wirklich ist. Und das war eine sehr schöne und wichtige Erfahrung.
Ja, das glaube ich dir. Also gerade wenn man eigentlich ja was Falsches über sich dachte, es ist dann total gut natürlich zu sehen, nee, ich bin gar nicht der Mensch, der ich dachte zu sein, sondern das hängt eben mit dieser Krankheit zusammen und nicht, weil ich allgemein mies gelaunter Charakter oder sowas bin. Das ist natürlich auch eine sehr befreiende Erkenntnis dann.
Total, total. Ich finde es auch super schön und dafür schon mal jetzt ein großes Dankeschön, dass du davon auch so offen erzählt hast, weil ich weiß auch selber, das ist manchmal gar nicht so einfach, das so offen zu legen. Und ich meine, jetzt in unserer gerade Situation, du sitzt ja jetzt auch vor deinem PC am Mikro, da ist jetzt gerade niemand mit so richtig im Raum, der dir so einen Feedback mit Mimik oder so geben kann, dann ist es vielleicht sogar noch ein bisschen schwerer. Deswegen ein großes Danke dafür jetzt schon. Ich kann mir vorstellen, vielleicht sitzt da draußen ja jemand und dem oder ihr hat das jetzt genau richtig gut getan.
Ja, das hoffe ich natürlich und erstmal sehr gerne. Ich finde das schwierig, mein Problem zu lösen, aber ich fand es komischerweise noch nie schwierig, damit einfach offen umzugehen, weil ich einfach auch finde, das ist nichts, wofür man sich irgendwie schämen sollte oder verstecken muss. Und deswegen habe ich dann auch nach dieser Phase diesen Tweet geschrieben, wo ich das einmal den Leuten da draußen irgendwie mitteilen wollte, dass also man ist ja auch in der Position, wo viele Leute einen vielleicht so ein bisschen nett finden und bewundern und das vielleicht sogar irgendwie als Vorbild sehen. Also nicht, dass ich jetzt mich selber so sehe, aber man kriegt ja auch immer mal Nachrichten oder nette Kommentare und da merkt man einfach, dass man den Leuten natürlich eine Seite von sich zeigt und dann plötzlich zu sagen, hey, aber da gibt's noch diese andere, die ihr vielleicht auch kennt und die habe ich sogar auch. Und wenn ihr sonst den Kram von mir seht, sieht das so aus, als hätte ich ein einfaches und rundum spaßiges Leben. Aber das hat niemand, sagt man damit ja auch gleichermaßen. Und ich wollte das unbedingt auch normalisieren, dass man darüber reden kann. Und das hat dann auch viel größere Wellen geschlagen, als ich vermutet hatte. Also ich war immerhin so klug und habe den Tweet nur auf Leute beschränkt, die mir folgen können, die dann antworten. Aber da haben auch schon so hunderte Leute irgendwas Nettes dann drunter geschrieben, wo ich dachte, oh Mann, das ist so nett, ich müsste dem doch jetzt dadurch gerecht werden, dass ich wiederum irgendwie mich bedanke und nett antworte. Und dann ist mir aufgefallen, wie blöd war denn der Tweet zu diesem Zeitpunkt, weil ich war noch gar nicht so ready, mich jetzt komplett in den Sturm voller Fragen-Antwort-Spielchen zu begeben.
Ja, ja.
Und ich hatte auch noch meine DMs offen. Das heißt, ich habe einfach nur das von der großen Öffentlichkeit in die DMs verlagert. Und ich habe die alle gelesen, aber ich muss leider sagen, ich habe auf keine geantwortet.
Ja.
Und es hat mich auch erstmal wieder richtig krass zurückgeworfen, weil natürlich haben Leute riesige Wall of Text Nachrichten geschrieben, wo irgendwie drin stand, meine Frau hat Krebs und mir geht's ganz schlecht und kannst du mir irgendwie helfen, was soll ich denn jetzt machen? Und ich war ja noch nicht mal selber komplett fertig mit meinem Problem und in der Lage dazu, mir selber komplett zu helfen. Und dann hatte ich plötzlich, und ich bin auch jemand, ich binde mir das dann auch moralisch ans Bein, plötzlich dachte ich so, oh Gott, jetzt muss ich mir helfen und noch der halben Welt.
Ja, ja.
So, und dann bin ich erstmal wieder in das Loch gefallen und erstmal wieder kurz zusammengebrochen. Und habe dann danach festgestellt, klar, es ist schön, das zu normalisieren, aber ich kann nur jedem raten, macht das erst dann, wenn ihr auch wirklich euch stabil fühlt. Und da war ich eigentlich noch nicht. Von daher, und es waren nur nette Nachrichten. Niemand hat mich gehatet oder so. Also das wäre ja noch viel schwieriger wahrscheinlich zu verkraften. Das passiert mit dem Internet recht wenig, sondern die Leute kommen immer nur mit Nettem auf mich zu, aber das setzt mich als verkopften Mensch trotzdem erstaunlich krass unter Druck manchmal, weil ich dann mir sozusagen aufbinde, ja, das ist so nett von diesen Leuten, ich muss da jetzt ja drauf reagieren. Mhm. Und da mache ich es gar nicht.
Ja, ja. Also das ist auch ganz wichtig, kann ich dir nur nochmal bekräftigen sagen, da in erster Linie erstmal natürlich wieder erstmal auf dich und deine Kräfte zu schauen, weil das bringt ja niemanden, am allerwenigsten dir was, wenn du dich dann wieder so verausgabst und versuchst, den Leuten zu antworten. Aber das, was du beschreibst, klar, es ist dann eigentlich schon fast wieder zu spät, weil man liest den Text ja. Man muss ja erstmal wissen, worum geht's denn eigentlich, und dann hat man es ja schon gelesen. Und dann ist man schon wieder, hat man diesen Schlag schon wieder abbekommen, auch wenn die Person es vielleicht so gar nicht gemeint hat. Und was du auch sagst, genau, mit diesem, man muss auch sich bereit fühlen, dann, wenn man so eine gewisse Öffentlichkeit hat oder wenn man das Thema in die Öffentlichkeit bringt, die Folgen so ein bisschen verkraften zu können, damit umgehen zu können. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Bei mir war es, also könnte man meinen, noch doofer im Sinne von, das hätte ich eigentlich noch viel besser sehen müssen als du, weil, ich meine, du hast halt einen Tweet geschrieben und da könnte man jetzt nicht ahnen, dass plötzlich die gesamte Welt gefühlt dir in die DMs reinrutscht und von sich erzählt. Ich habe einen Vortrag gehalten. Das ist so, da könnte man sich schon denken, Dom, das wird vielleicht ein bisschen too much. Das war damals und in der Zeit, als ich dann in Therapie war und gemerkt habe, wie gut mir das tut, dann wollte ich das weitergeben, weil ich auch wusste, es gibt Menschen, die haben da einen großen Redebedarf drüber, aber ihnen fehlt so ein bisschen der Mensch oder der Anlass, der ihnen hilft, über diese kleine erste Hürde zu springen, wirklich auch drüber zu sprechen und sich auszutauschen und zu informieren. Und dann habe ich damals noch mit zwei damaligen Freunden einen Talk eingereicht bei der Republika. Und der hieß irgendwie so depressiv im Internet oder so. Und da ging es darum, das Internet zu nutzen als ein Mensch, der Depressionen hat. Mhm. Und der Raum war gerammelt voll. Ich weiß nicht, da waren, keine Ahnung, 200 Leute oder noch mehr, der war voll, die Leute standen in den Gängen und haben uns zugehört und das fand ich so überwältigend und überfordernd und danach kamen noch ganz viele Menschen nach vorne und haben noch ihre persönlichen Lebensgeschichten erzählt und es war wahnsinnig ergreifend und schön und toll, weil ich auch gemerkt habe, das hilft, glaube ich, manchen Menschen gerade jetzt mal dieses Thema so im Raum zu stehen, zu sehen und zuhören zu können und mit eigenen Erfahrungen vergleichen zu können. Gleichzeitig saßen halt dann zum Beispiel in den ersten beiden Reihen auch Kinder, die zugehört haben, wo du gemerkt hast, die sind hier völlig mitgenommen von dem, was man selbst erzählt. Und die sind halb so alt wie ich. Und das waren Szenen, die habe ich einfach nicht erwartet. Und das war auch damals, also wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich konnte durch diesen, oder wir konnten durch dieses Gespräch, durch diesen Dialog Menschen helfen und uns selber auf diese Schiene bringen, an sich selbst oder in Therapie zu gehen erstmal und sich damit auseinanderzusetzen. Aber gleichzeitig war es auch, also danach war wochenlang, war ich im Eimer. Das war echt krass. Das war eine krasse Erfahrung.
Ja, das glaube ich. Das ist ja sogar noch, wenn du die ganzen Menschen vor dir siehst und in die Gesichter blickst.
Ja.
Und wahrscheinlich kamen auch danach dann noch Leute mit Fragen oder ja, so auf genau, dich zu, ja, ja. die du vielleicht selber aber teilweise gar nicht beantworten kannst. Das, glaube ich, nimmt man als Mensch, dem auch irgendwie Schicksale anderer Menschen ja. wichtig sind. Das macht ja auch was mit dir und nimmt dich irgendwie mit, wenn du diese Geschichten alle erzählt bekommst.
Ja.
Klar, das hast du dich am nächsten Morgen wieder verarbeitet, sondern das nimmst du dann natürlich erstmal mit.
Voll. Wie gelingt es dir denn jetzt, um nochmal zu deiner Arbeit zurückzukommen, mit den Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast und die Dinge, die du gelernt hast, so ein bisschen einen gesünderen, ich sag mal, dieses schlimme Wort irgendwie, Work-Life-Balance für dich einzurichten? Hast du da so bestimmte Maßnahmen ergriffen oder ist das einfach so tief in dir jetzt drin, dass du so gut auf dich achtest?
Das ist insgesamt ein komplexes Thema. Also ich habe es erstmal geschafft, nicht mehr alles machen zu wollen.
Ja.
Also am Anfang habe ich halt auch den Fehler in Anführungszeichen gemacht, der natürlich aus einer großen Freude an dem allen entstanden ist, dass ich dachte, jetzt habe ich die Möglichkeit bei den ganzen Formaten, die ich auch immer so gern geschaut habe und wo ich immer mitmachen wollte, da jetzt theoretisch überall mitzumachen. Und das aber bei uns, gerade als der Sender noch 24/7 lief, so viel davon gab und auch immer Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesucht wurden, war da quasi kein Ende. Also ich konnte theoretisch täglich an irgendeiner Sendung teilnehmen, aber eben, das ist ganz schön anstrengend.
Ja.
Und irgendwann habe ich dann nach dieser Phase für mich halt auch beschlossen, jetzt hast du das alles mal ausprobiert und hast auch erkannt, wo da deine Stärken und deine Schwächen liegen, in welchem Format du nochmal auftreten solltest und in welchem anderen vielleicht nicht und so. Jetzt beschränkst du dich mal nur auf die Sachen, die du gut kannst und auf die du Lust hast. Und das allein ist ja dann schon mal eine Selektion aus dem Ganzen, wenn man sagt, ich habe vorher so ein bisschen alles gemacht.
Voll,
und
ja.
Die zweite Maßnahme war so ein bisschen zu sagen, die klingt für viele, die vielleicht einen viel geregelteren Job haben, für die klingt jetzt natürlich total banal, aber einfach 40 Stunden zu arbeiten ungefähr und möglichst das wieder in geregelteren Arbeitszeiten zu haben.
Ja.
Also das ist nicht immer möglich, wenn abends ein Live-Format ist. Klar, dann ist es abends, aber wenn es geht, 10 bis 18.30 Uhr zum Beispiel, und aber halt dann auch nicht mehr. Und dann um 18.30 Uhr auch zu sagen, auch wenn ich gerade irgendwie Spaß dran habe und mitten in meinem Projekt bin, nee, jetzt drücke ich Ctrl-S und schließe das Programm und mache da morgen weiter in meiner Arbeitszeit, weil vorher habe ich dann noch quasi aus Spaß einer Freude die ganze Nacht daran gesessen und bin dann schlafen gegangen, ohne eine Minute Erholung und Freizeit, und aufgestanden, habe direkt weitergemacht. Und das, zumindest diesen Fehler, mache ich nicht mehr. Auf der anderen Seite, und deswegen habe ich eben gesagt, ist das ein bisschen so ein komplexeres Thema, bin ich einfach als Mensch schon immer unglaublich schlecht da drin, auf mich zu achten und meine eigenen Bedürfnisse früh genug zu erkennen. Und deswegen sitze ich jetzt, wir haben ja immer noch Pandemie, auch eine ordentliche Hochphase, und da ist das Leben immer noch nicht wie früher, dass dich auch irgendwie Menschen, Gruppen und soziale Ereignisse nach draußen ziehen. Das heißt, man muss viel mehr darauf achten, selber mal proaktiv zu sagen, jetzt mache ich einen Spaziergang. Jetzt, jetzt stehe ich mal auf vom Rechner und begebe mich in die schöne Sonne, die vielleicht gerade scheint. Oder, ach, die Sonne scheint gar nicht, ich muss mich trotzdem bewegen. Gehen wir halt bei Nieselwetter raus, Hauptsache Bewegung. So, weil jedes Mal nach diesem Spaziergang, wenn ich ihn seltener Weise dann mal schaffe, stelle ich fest, ja, also das, was immer alle sagen mit dieser Bewegung und dem Tageslicht, das stimmt einfach zu 100%. Warum mache ich das nicht eigentlich öfter?
Ey, ohne Quatsch, es ist ja fast schon zur Floskel verkommen. Mal mehr bewegen, das tut ja auch gut. Und es stimmt halt.
Ja.
Ich war letzte Woche im Urlaub in Dänemark und da sind wir jeden Tag, ich weiß es nicht, gefühlt 30.000 Kilometer, in Wahrheit irgendwas zwischen 5 und 20 oder so gelaufen, aber schon viel, vor allem für meine Verhältnisse. Und wenn ich mir Bilder von diesem Urlaub angucke, es ist ja, also man kann ja sowieso meine Gefühlswelt in meinem Gesicht eh immer ablesen, aber auf den Bildern vom Tag 1 ein anderer Mensch als auf den Bildern am letzten Tag nach einer Woche, ohne Witz.
Ja.
Dieses doofe Bewegen, das macht so viel aus. Und deswegen bin ich auch, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob ich das jetzt schon erzählt habe, als quasi das Mikrofon schon lief, aber egal. Deswegen bin ich auch vorhin dann vor unserem Gespräch am Nachmittag hier meine doofen 5 Kilometer durch die Hamburger Pampa gelaufen, bei 5 Grad oder was es gerade draußen hat, und kam zurück und dachte mir, geil, das war, ich bin fertig, aber es war richtig toll. Und also das möchte ich auch nochmal bestärken und bekräftigen, das hilft. Wenn es nur ein Spaziergang um den Block ist, es reicht, habe ich schon das Gefühl, manchmal einfach nur mal was anderes als die eigene Wohnung zu sehen. Das reicht schon.
Absolut, ja. Manchmal reichen diese simplen Sachen. Und du hast schon gesagt, es ist zur dummen Floskel verkommen, weil ich habe das offensichtlich vorher schon in meinem Gehirn so abgelegt. So, ja, alle immer sagen mit der Bewegung, ich weiß, aber das ist gerade nicht mein Problem. Und habe es einfach so weggeschoben, als wäre das nur so eine homöopathische Binsenweisheit. Ja. Dabei stimmt es halt einfach.
Voll, total. Also ich kann es auch, wie gesagt, nur mal nochmal unterstreichen für die Menschen da draußen. Leute, bewegt euch. Wenn es irgendwie geht, so ein bisschen, und wenn es nur, wie gesagt, mal vor die Tür kurz gehen ist und mal in die Welt hinausschauen, das hilft dem Gehirn Wunder. Also habe das auch gemerkt. Ich liebe meine Arbeit und okay, cool, erst recht und alles, was drumherum ist. Aber kurz vor dem Urlaub war ich in so einer Mehrarbeitsphase, auch weil ich mir wegen Sachen so viele Gedanken gemacht habe, ohne jetzt wirklich was zu machen, aber ich saß einfach viel grübelnd herum, und dann habe ich völlig unterschätzt, wie, was für eine Auswirkung das auf mich hat, wenn ich dann diese Grübelzeit im Zimmer und nicht draußen in der Welt verbringe. Und dieser Urlaub hat mich wieder quasi rumgerissen, und auch das war eine Lektion, man lernt nie aus über sich selbst. Ich dachte eigentlich, hier, das 1x1 Domshot ist mir jetzt bekannt, aber nein, offenbar brauche ich noch mehr Spaziergänge.
Ja, bei mir absolut das Gleiche. Ich lerne auch immer noch so unglaublich viel über mich selber und denke immer, jetzt weiß ich alles, und am nächsten Tag kommt wieder eine große Erkenntnis, die, wo ich mir denke, ja, das, manche haben das mit 25, aber ich bin jetzt 30 und ich lerne das halt erst jetzt.
Ja, aber Hauptsache, man lernt es irgendwann.
Genau.
Komm, ich mache jetzt noch zum Abschluss unseres Gesprächs eine kleine Frage, um mal zu gucken, wie gut dein Vorbereitungswissensstand ist. Wie heißt die Straße in Los Santos unten am Hafen?
Moment, welche unten
am Hafen? Ich habe gehofft, du fragst nie, weil ich habe ja keine Ahnung. Ich weiß, es gibt einen Hafen. Wie heißt eine Straße in Los Santos unten am Hafen?
Oh, da muss ich gestehen, da fällt mir noch keine ein, aber ich kann auch, ich kann mich auch sofort rechtfertigen. Und zwar habe ich noch bis zum 24. April Zeit.
Ach, na gut.
Und ich lerne diese 140 Straßen päckchenweise und habe mir diese Päckchen, ich weiß noch nicht, ob das schlau ist, aber habe mir die nach Stadtteilen eingeteilt, also Downtown, Hollywood Hills und so weiter und so fort. Und den Hafen habe ich einfach noch nicht gelernt. Und zwar habe ich einfach das Päckchenprinzip auch wirklich vom Vokabellernen kopiert, dass man ja auch quasi eher 10, 20 immer wieder wiederholen sollte, bis man sie kann, und dann die nächsten 10 oder 20 lernen sollte und nicht jeden Tag sich 100 Vokabeln angucken. Also es ist auf jeden Fall viel schwieriger, die dann zu behalten, als wenn du das in so 10er-Päckchen machst.
Ja.
Und deswegen habe ich mir so Straßenpakete geschnürt, und ich habe schon mal Mitbewohner gesagt, in einer Woche kommt der erste Zeitpunkt, wo er mich mal abfragen soll. Also wo er sich dann im GTA Online in mein Taxi auf die Rückbank setzt und sagt, so, jetzt fahre ich mal zur Cox Street.
Mega. Bitte, also wenn es irgendwie möglich ist, erzähl wenigstens später dann am Tag der Ausstrahlung, wenn das aufgenommen wird, von deinem Vorbereitungsprozess. Das ist ja der Wahnsinn. Bin völlig beeindruckt, und ich glaube, den Menschen da draußen wird es ähnlich gehen.
Ja, ich glaube, wir haben auch sogar so eine Thomas Gottschalk Couch, wo dann alle drauf sitzen und noch irgendwie ein Pläuschchen davor und danach halten. Und da werde ich natürlich ausgiebig darauf eingehen, wie absurd ich mich darauf vorbereitet habe. Und natürlich will ich diese Wette am Ende gewinnen. Und das ist lustig, weil ich in der Schule habe ich mich total durchgemogelt und sowas ganz oft geskippt. Und das hätte mir aber total was gebracht, wohingegen ich jetzt so Straßen in einem Videospiel auswendig lernen, das nehme ich gerade so dermaßen ernst. Ich freue mich immer schon am Ende vom Feierabend da drauf, so, okay, die letzte Stunde meines Arbeitstags nutze ich jetzt fürs Straßenlernen und gehe da mit einer Disziplin ran, wie ich, glaube ich, keine Klausurvorbereitung jemals absolviert habe. Das kannst du dir nicht ausdenken, weil es sich ja um unnützes Wissen per Excellence handelt.
Also ich bin einfach angetan und möchte mich mit dem Gedanken verabschieden, dass ich mir jetzt vorstelle, wie du nach unserem Gespräch tatsächlich Straßen nochmal lernst. Passiert das?
Ja, das werde ich heute tatsächlich auch noch tun müssen.
Der Wahnsinn.
Ja, aber bevor du dich verabschiedest, darf ich noch eine letzte Sache sagen?
Natürlich, gerne.
Weil das knüpft noch so ein bisschen an diese Thematik an, dass ich so euphorisch in diesen Job halt eingestiegen bin.
Ja, bitte.
Ich bin da nämlich so ein bisschen auch als, wie glaube ich viele, als Fan des Ganzen hingekommen. Also weil ich unfassbar gerne generell alle möglichen Leute in der deutschen Videospiel Journalismus und Influencer-Branche irgendwie verfolge. Da hat man ja so seine Lieblinge und unter anderem habe ich sehr gerne Rocket Beans geschaut. Und dann ist das natürlich, wenn du das immer schon als Zuschauer gerne verfolgst und dann plötzlich nur die Rolle switcht und das ausführen kannst, was du vorher bewundert hast, da ist es, glaube ich, gar nicht so unüblich, dass viele Leute wahrscheinlich den Fehler machen würden, sich dann da so richtig reinzustürzen.
Ja, ja.
Und generell habe ich natürlich ganz viele Leute, die mich in meiner Freizeit unterhalten habe, dann Stück für Stück kennengelernt. Und das war ganz häufig ein ganz toller Moment, wenn irgendwelche Leute mir auf Twitter gefolgt sind oder irgendwie mit mir interagieren wollten, weil das dir ja auch ein total schönes Gefühl von Bestätigung gibt. So, hey, nicht nur ich fand die Leute immer cool, die finden mich sogar auch toll. Wie krass ist das eigentlich? Und so auch bei dir, weil ich verfolg dich jetzt auch schon eine ganze Zeit und muss auch sagen, ich habe besonders gern die The Pod Spaziergänge mit dir und André zum Beispiel gehört und das hat mich auch auf die Idee gebracht, mir Los Santos nochmal genauer anzuschauen und so, weil das macht ihr da ja auch, ihr sucht euch jedes kleine Detail und recherchiert dazu was und so. Das fand ich so eine schöne Idee, das passt wieder total gut zu den Grabsteinen in Elden Ring, was du da geschildert hast und so, das trifft alles diesen Zahn und deswegen hat es mich natürlich unfassbar gefreut, dass du auf mich zugekommen bist und mich eingeladen hast, weil ich einfach auch deine Projekte unglaublich gern höre und verfolge.
Ach guck mal, ich würde dich jetzt gerne umarmen. Das ist ja also wirklich herzallerliebst. Ich habe nur überlegt, wohin will er denn jetzt mit dieser Geschichte? Ich bin jetzt echt gespannt, wo das Ende sein wird und wie und warum. Du, das freut mich ja wirklich sehr. Und ich freue mich auch wirklich, dass dir diese Spaziergänge gefallen, weil das war damals, also vor ein paar Monaten, echt ein Experiment. Das war eine Idee von mir und ursprünglich, das habe ich auch irgendwo mal erzählt, war das eine Idee für Okay Cool gewesen, weil das passt ja auch so gut zu Okay Cool, also diese Idee, durch so eine Spielwelt zu laufen und einfach mal zu akzeptieren, die ist jetzt real und sich die dann nochmal mit diesen Augen anzugucken. Also meinetwegen, wie gut sind denn eigentlich die Schlafzimmer im Zwergenkönigreich von Dragon Age belüftet oder keine Ahnung. All solche Dinge in Skyrim, die Wölfe, sind die realistisch, wenn die so aggressiv sind? Und dann dachte ich mir aber, okay, cool, aber ich brauche aber da eine Person, die gewillt ist, zum einen sich auf diese Fantasie jedes Mal einzulassen und zum anderen auch die Recherche-Power und die Neugier hat, sich all das anzugucken und so viele Stunden pro Folge zu investieren, um mit mir darüber zu sprechen. Und dann dachte ich mir damals, ich werde mit bestem Gewissen niemanden einfach so verpflichten können, das mit mir zu machen. Und dann bin ich zu André damit gegangen. Und André, also ich finde den so toll, also auf einer zwischenmenschlichen Ebene, aber auch was der beruflich macht.
Ja.
Der hat sofort, habe ich gemerkt, das hat direkt irgendwie in ein Holz geschlagen. Guck mal, ich erfinde jetzt einfach irgendwas. Hat genau in das richtige Holz bei ihm geschlagen. Der hatte da wahnsinnig Bock drauf. Wir wussten aber beide nicht, ob das klappt. Und dann ging die erste Folge raus und das Feedback war so positiv und es macht uns so viel Spaß. Und ich kann es an der Stelle auch sagen, ich habe André schon gezwungen. Wir haben es noch nicht aufgenommen. Das heißt, es kann noch schief gehen. Aber ich habe André schon gezwungen, einen Spaziergang für einen ganz besonderen Ort in Elden Ring aufzunehmen. Werden wir bald machen. Das wird eine richtig tolle Folge. Wie gesagt, ich muss ihn so ein bisschen hinziehen. Aber das wird toll. Rabarababa, ich freue mich sehr über die lieben Worte. Ich nehme das sehr gerne mit. Da freue ich mich wirklich toll.
Das freut mich. Und die letzte Frage, in diesem Spaziergang steckt sehr viel Rechercheaufwand, oder?
Ey, es ist richtig viel. Und das Beste ist ja, also es ist wirklich super viel Arbeit. Alleine schon das Aufschreiben, weil du spielst das ja und machst quasi einen Schritt und dann fängst du an aufzuschreiben. Da gibt es ja so viele Dinge, die du sehen kannst, von der Architektur über das Wetter. Und dadurch, und das liebe ich ja so daran, dass das Format so offen ist, kannst du ja in jede Richtung recherchieren. Also ich habe dann bei der Skyrim-Folge zum Beispiel auf dem, oh Gott, was war's, auf der Webseite des Bundesamts für Umweltschutz, Naturkatastrophen und Atomwaffen oder sowas, so heißt das, ganz komisch, habe ich dann recherchiert, da stand ein Artikel über Wölfe in der Natur und all solche Dinge Und André hat sich für die Skyrim-Folge extra ein Vogelbestimmungsbuch gekauft, um quasi nachzuhören, oder war es eine App, ich weiß es nicht mehr, um nachzuhören, welche Vögel in Skyrim eigentlich zu hören sind.
Ah ja, ich erinnere mich.
Und ob das echte Vögel sind und sowas halt. Also der Aufwand ist gigantisch. Auch ein Grund, warum ich das niemals einfach mit Gästen mal okay cool machen könnte. Das kann ich ja niemandem aufbürden. Aber mit André, ey, das macht echt Spaß. Ein tolles Format.
Ja, das stimmt. Das kann man nicht random irgendjemand aufbürden. Aber zumindest kann ich eine Empfehlung euch mitgeben. Oh, wenn bitte. Ihr irgendwann keine Spiele mehr habt, so unfertig es sein mag, Star Citizen ist vom Detailgrad auch nahezu prädestiniert dafür. Ach. Nicht alle Stellen natürlich, irgendwie die random Stelle auf dem Planeten, vielleicht nicht unbedingt, weil es halt eben generisch und nicht platziert ist, aber in Städten, wo sie ja alles handplatzieren oder die Raumschiffe sind ja auch, die haben ja eigene Architekten dafür eingestellt und so, die irgendwie glaubhaft sinnvoll umzusetzen. Das, glaube ich, bietet sich auf jeden Fall an.
Das ist
da würde mein Herz einfach verbrennen, euch dazu zu hören.
Da kannst du dich freuen, das wird auf jeden Fall passieren, weil André hat das auch schon vorgeschlagen. André verfolgt Star Citizen als Kickstarter-Bäcker quasi damals aus beruflichen Gründen, weil es da dann so exklusive Zugänge und sowas gab.
Ja.
Von Anfang an, ich gar nicht, ich weiß, das existiert, aber bisher bin ich da nicht drin gewesen, aber das könnte tatsächlich auch in Zukunft kommen. Also alles unverbindlich, aber es liegt quasi auf dem Ideenstapel.
Toll. Das ist sehr schön.
Boah, guck mal, jetzt haben wir ja auch noch ein Planungsmeeting gemacht und alles. Richtig toll. Du, also ich muss es dir nochmal sagen, ich freue mich ganz doll über diese Folge mit dir und dieses Gespräch, das wir geführt haben. Nochmal danke für die Offenheit und das Erzählen und das Eintauchen in deine Vergangenheit und deine Arbeit. Ich habe das sehr genossen und ich bin mir sicher, den Leuten da draußen ist es genauso gegangen.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Es war ein super schönes Gespräch.
Ja.
Gerne und danke und ich kann das nur zurückgeben und grüße auf jeden Fall deine wunderbaren Kater.
Ich guck mal gerade, die schlafen gerade, Herz allerliebst auf dem Bett. Ich werde es ausrichten, sobald sie wach sind. Das ist gerade der 16-Stunden-Nap und danach haben sie ein kurzes Zeitfenster. Ja, also ich danke dir, ich winke dir zu und dann sage ich einfach mal, wir hören uns.
Wir hören uns. Tschüss. Tschüss.
Oh, da fällt mir was ein. Shit. Okay, jetzt wird's lustig. Also, mir fällt gerade ein, wenn ich diese Abmoderation hier nochmal aufnehme, dass ich in der Anmoderation gar nicht darauf hingewiesen habe, warum ihr womöglich im Teaserbild gar nicht Valentin Harris Antlitz in Fotografiequalität sehen könnt, sondern eine Zeichnung. Ach, guck mal, jetzt machen wir eine wilde Zeitreise. Ich werde jetzt die Abmoderation beenden, dann werde ich nochmal zur Anmoderation springen und nochmal einen kleinen Hinweis reingeben und dann ist das hier eine richtige Mindfuck-Erfahrung für euch, weil ihr quasi mit dieser Folge durch die Zeit gereist seid. Wow. Okay, alles klar. Ich drücke hier auf den roten Knopf, springe zurück zum Eingang und platziere dort nochmal eine zweite Anmoderation. Oh, crazy shit. Leute, vielen Dank fürs Zuhören.